Jesus, wir brauchen Gedanken der Hoffnung, des Mutmachens von dir. Und ich möchte heute nicht nur eine Bibelstelle hören, sondern ich möchte durch deinen Geist innerlich ermutigt werden in dieser schwierigen, bewegten Zeit. Einfach auf deine Stimme hören und verstehen, dass du mit uns unterwegs bist. So komm und schenk du Thomas die rechten Worte, dass er recht austeilen kann von deiner Güte und Freundlichkeit. Amen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Wenn ihr in Zukunft oder in Vergangenheit mal an einem Rhetorikseminar teilgenommen habt, dann werdet ihr folgende Formel zu sehen bekommen. 7, 38, 55. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, was ist das für eine Formel? 7, 38, 55? Die 7 steht, wenn ihr eine Rede haltet, dann ist der Inhalt eurer Worte für die Zuhörer nur für 7% relevant. 38% sind die Modulation und 55% ist die Körpersprache. Ehrlich gesagt glaube ich der Formel nicht, aber manchmal tröstet es so ein bisschen, weil ich denke, naja, nur 7% von dem, was man so sagt, wird ja wahrgenommen. Aber ich möchte heute mit euch über jemanden reden, der findet seine Worte oder der sagt von seinen Worten, dass die viel, viel relevanter sind. Und ihr wisst natürlich schon, wer es ist. Es ist Jesus Christus, der sagt, meine Worte sind für euch Geist und Leben. Jetzt sagt er im Johannes 6, 63, meine Worte sind für euch Geist und Leben. Und Jesus hat ja im Neuen Testament so circa 30.000 bis 36.000 Worte hinterlassen. Es sind ungefähr 10% des Neuen Testamentes, was sprichwörtliche Worte von Jesus Christus sind. Und es gibt ganz viele Leute, die beschäftigen sich mit diesen Worten, die überprüfen die Syntax und den Wahrheitsgehalt und den wissenschaftlichen Aspekt, aber es hat gar keine Relevanz für ihr persönliches Leben. Und ganz wichtig ist es, dass wenn wir den Worten von Jesus Christus begegnen, dass die auf guten Grund fallen. Und ich möchte mal so ein Bild verwenden, weil wir ja gerade auch eben von Paul von der Naturkatastrophe in Spanien gehört haben. Wenn ich habe gelesen, ein Grund, weshalb diese Katastrophe so schlimm war, war, dass der Boden versiegelt und hart war. Der war zu und der konnte die Wassermassen überhaupt nicht aufnehmen und deswegen sind die wie so eine Flut dahin geflossen. Und wenn unser geistlicher Boden offen ist, wenn der die Worte aufnehmen kann, wenn der das Wasser aufnehmen kann, dann werden wir verändert. Und das erste Mal, wenn wir mit den Worten von Jesus Christus so ganz bewusst in Kontakt kommen, dann passiert Folgendes, so ein Wunder, und zwar, wir werden von Neuem geboren. Wir werden von Neuem geboren, wenn wir die Worte von Jesus Christus wahrhaftig aufnehmen. So wie, ihr kennt alle die Stelle, wo des Nachts Nikodemus sich zu Jesus schleicht. Nikodemus war ein hoher Pharisäer, ein gebildeter Mann, und er sagte nachts zu Jesus, tagsüber hat er sich wahrscheinlich nicht getraut, mit dir muss Gott sein. Und Jesus antwortet gar nicht auf diese Frage oder auf diese Aussage, sondern sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren ist, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und Nikodemus versteht es nicht, obwohl er so ein gebildeter Mensch ist und sagt, er kann noch nicht zurück in den Leib meiner Mutter. Und darauf antwortet Jesus wieder mit derselben Aussage, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren ist, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Und so ist es mit diesen Worten von Jesus Christus. Ohne diese neue Geburt haben wir keine Beziehung mit Gott. Ohne diese neue Geburt, da bewerten wir alles nur mit unserem Verstand, mit unserer Logik, nicht mit unserem Geist. Ohne eine neue Geburt haben wir keine Gemeinschaft mit Gott. Aber gleichzeitig, und das möchte ich mal so als Aussage geben, hat jeder Mensch eine Sehnsucht nach diesem Übernatürlichen. Und C.S. Lewis hat mal folgenden Satz gesagt, weil du Durst hast, ist es ein Zeichen dafür, dass Wasser existiert. Weil du Durst hast, weil du eine Sehnsucht hast, deswegen gibt's Wasser. Und weil wir eine Sehnsucht haben nach dem Übernatürlichen, deswegen gibt es etwas Übernatürliches. Und es kann dir aber nicht in dem Natürlichen begegnen, sondern nur in dem Übernatürlichen. Wenn wir das erste Mal die Worte von Geist und Leben aufnehmen, dann entsteht in uns ein neues Leben, ein wahres Leben. Und Jesus eskaliert es sogar noch, der sagt, ich will, dass ihr Leben habt, aber mehr als Leben, ihr sollt Leben in Fülle haben. Und darüber, war jetzt bis jetzt nur die Einleitung, möchte ich mit euch nachdenken, was bedeutet es, so ganz möglichst praktisch, ich versuche zumindest praktisch zu machen, so ein bisschen Theorie ist dabei, so in unserem Leben, dass wir Worte des Geistes und des Lebens hören und die in uns das produzieren. Und was bedeutet es, dass wir so ein Leben in Fülle leben können? Ich habe in dieser Woche eine Dokumentation gehört über die Kommunistische Partei Chinas. Und da hat eine englische Dokumentarfilmerin ganz viele hohe Funktionäre der KPC interviewt und hat sie so gefragt, ja, wie war denn so das Leben eines Kommunisten? Und viele von denen haben geantwortet, wir fühlten uns als lebendige Tote. Das hat sie von ganz verschiedenen Leuten gehört. Und dann hat sie nachgefragt, ja, was bedeutet denn lebendig tot? Warum lebendig tot? Und die begründeten das damit, dass sie ja, und so war es übrigens in der DDR auch, auf die Kommunistische Partei geschworen haben. Und man hat so ein bisschen vielleicht verhohnepiepelt, falls ihr dieses Wort versteht. Joni, verstehst du das? Also, dass man sagt, ja, die Partei, die hat immer recht, aber diese Kommunistische Partei hat es für sich in Anspruch genommen und nimmt es immer noch für sich in Anspruch. Und wenn die Partei sagt, diese Person muss sterben, dieses Kind muss weggenommen werden, diese Persönlichkeit muss zerstört werden, dann haben die das gemacht und haben so ihrem innerlichen Wahrheits- oder Moralkompass widersprochen und sagen, mit jeder Tat sind sie toter geworden. Und irgendwann waren sie nur noch leere Hüllen. Und sie meinen, in China gibt's immer noch viele Menschen, die aufgegeben haben. Und auch wir laufen so der Gefahr, dass man manchmal einer Lüge glaubt. Aber wenn dieses Wort des Lebens, des Geistes in dein Leben trifft, dann kommt Wahrheit, dann passiert Wahrheit und dann wirst du lebendig mit einer Wahrheit. Jesus sagt ja, die Wahrheit macht euch frei, aber dieses Wort des Lebens bedeutet Wahrheit. Und ich glaube, das ist ein Grund, weshalb Ich habe mich immer gefragt, ja, warum haben denn die Kommunisten so eine Angst vor Christen? Warum bekämpfen die die? Weil Wahrheit in dir ist und du anders lebst. Also Nummer eins, Wahrheit trifft auf dich, wenn das Wort des Lebens zu dir kommt. Ein zweiter Punkt, klingt banal, ist Liebe. Wenn das Wort des Geistes und des Lebens auf dich trifft, dann geschieht Liebe, will ich es mal so ausdrücken. Und zwar, Jesus hat ja einen weiteren revolutionären Satz gesagt, den wir gar nicht erfüllen können. Und zwar sagt er in der Bergpredigt, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen. Ich meine, mir persönlich mit dem segnet die euch fluchen ist schon ziemlich schwer. Feinde lieben, aus meiner Kraft kann ich sowieso nicht. Aber es ist möglich. Wir können unsere Feinde lieben. Und es passiert, wenn das Wort des Lebens auf dich trifft. Du kannst deine Feinde lieben und die segnen, die dich fluchen, die dir fluchen. Ein dritter Punkt, Freude. Freude, echte, wahre Freude. Und zwar, wir kennen ja alle dieses Lied, Freude, die von innen kommt. Wenn man so in der ganz normalen Welt unterwegs ist, dann haben die Menschen da auch Freude. Die sind glücklich und feiern Partys. Manchmal trinken sie ein Bier oder ein Wein oder auch ein bisschen mehr. Und ich finde das auch gar nicht so schlimm. Aber das ist nicht die wahre Freude, die aus dir herauskommt. Und ich glaube, diese wahre Freude, die wir Christen auch haben dürfen und wo uns oftmals nachgesagt wird, ja, ihr seid ja gar nicht fröhlich, weil ihr immer so sauer guckt. Aber wenn wir wirklich darüber nachdenken, dass wir mit Gott versöhnt sind, dann können wir echte Freude haben. Und manchmal muss man darüber auch so ein bisschen nachdenken, darüber etwas meditieren und sagen, Mensch Gott, ich kann froh sein. Ich kann Freude haben, weil ich mit dir versöhnt bin. Ein vierter Punkt, Frieden. Das sind alles ganz einfache Wahrheiten, aber Frieden, das ist so eine Sehnsucht, die wir alle auch in unserem Leben haben und manchmal. Und ich glaube, jeder von uns hat so Herausforderungen, Krisen, irgendwelche Situationen in seinem Leben, wo er irgendwie keinen Frieden hat. Aber ich möchte mal folgendes Bild verwenden. Und zwar, wenn wir so Kinder Gottes sind, dann sind wir in dem weiten Strom der Gnade Gottes. So in so einem großen Fluss, stellt euch das mal vor, und ihr seid in diesem Fluss und ihr strömt Richtung eines Zieles und vielleicht passiert so eine Herausforderung, so ein Wellensturm, der gegen euch kommt und ihr denkt, ja, ihr geht gar nicht in diese Richtung, in die ich eigentlich fließe, und zwar der Herrlichkeit des Endziels sozusagen, der Erlösung, sondern ja, ich werde abgelenkt und wir alle erleben das, aber in Wirklichkeit seid ihr in diesem Strom der Gnade und ihr seid in Gottes Hand. Wir fließen in Richtung Herrlichkeit mit Gott. Und wenn wir darüber nachdenken, ich weiß, es ist nicht so einfach. Manchmal haben wir so kleine Banalitäten in unserem Leben. Irgendeine E-Mail, also mir geht's so, kommt eine E-Mail und deine Gedanken kreisen nur um diese E-Mail und du kommst gar nicht raus davon. Und oder irgendeine Herausforderung, vielleicht auch eine größere Sache. Ja, aber ihr seid in dem Friedensfluss von Gott und ihr kommt in Richtung Herrlichkeit, das will ich euch sagen und euch ermutigen. Wisst ihr, weil Paul das eben sagte, wegen Martin und wegen Gerda und Inge und Gerhard, unser Leben, wir denken so immer über unsere 16, 30, 50, 70, 80, 100 Jahre vielleicht nach, aber unser Leben ist in einer Ewigkeitsperspektive. Unser Leben ist ewig. Wir sind ewig mit Gott zusammen. Und es soll jetzt nicht eine Vertröstung sein, sondern es ist so, unser Leben ist ewig mit Gott. Und die eben genannten, die können es schon schauen. Die können es schon schauen. Die sind da. Und sie können Jesus sehen. Und das ist wundervoll. Ein Leben in Fülle. Da habe ich mir auch so Gedanken gemacht, was bedeutet denn ein Leben in Fülle? Es ist wahrscheinlich nicht, also ich bin überzeugt davon, dass es nicht so ist, dass wir an materiellen Gütern überaus gesegnet sind, obwohl natürlich viele Prediger das auch predigen. Und ich finde es auch schön, dass wir ein Zuhause haben und dass wir ein Auto haben und versorgt sind. Und wir alle sind versorgt. Aber darum geht's nicht wirklich. Ich finde, dieses Leben in Fülle bedeutet, dass wir eine Beziehung zu dem Gott haben, der mit überfließendem Potenzial ist, der überreichlich ist. Und wir haben eine Beziehung zu diesem Gott. Und ein zweiter Punkt ist, dass wir Jesus lieben. Dass wir Jesus wirklich lieben. Gestern oder vorgestern, da habe ich zu Dori gesagt, ich liebe dich. und dann habe ich gesagt, oder bilde ich mir das nur ein? und manchmal, da sage ich zu Jesus, Jesus, ich liebe dich. Und dann kommen so manchmal, mache ich diese Gefühle, bilde ich sie mir nur ein? Aber ich habe eine ganz wundervolle Bibelstelle für euch. Und zwar steht die von unserem Bruder Petrus geschrieben, im 1. Petrus 1,8. Und er sagt, ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und jetzt kommt das Schöne. Und über ihn werdet ihr jubeln mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr an das Endziel eures Glaubens, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung eurer Seelen. Und ich will euch sagen, ihr liebt ihn. Ihr liebt ihn. Ich liebe ihn. Auch wenn wir ihn jetzt noch nicht sehen. Und es wird aber eine Zeit kommen, da werden wir mit einem Jubeln, mit einer Freude ihn sehen und so begeistert sein, wie wir es uns gar nicht vorstellen können. Und es ist, und aus dieser Freude heraus, ich finde, diese Liebe produziert was Überströmendes. Und von diesem Überfluss, da sollen wir nicht nur alleine leben. Da sollen wir uns nicht nur selbst daran erfreuen. Und das ist natürlich schön, wenn wir lieben. Aber das Schönste ist, wenn man davon weitergeben kann. Wenn wir von den Worten des Lebens, des Geistes und des Lebens anderen Leuten erzählen, weil die ja auch diese Sehnsucht nach Frieden, Freiheit, Wahrheit und Freude haben. Und dafür sind wir unter anderem da, dass wir diese Worte weitergeben. Dieses Leben weitergeben. Und ich möchte euch segnen, dass wir darin stärker werden und wachsen. In Jesu Namen. Amen.